Das war bis jetzt das geilste Essen, was ich jemals irgendwie in diesem Standardbereich hatte.
Flasche hat es nicht überlebt. Die war dann geköpft. Die Uhr hat einen Kratzer, das hat er nicht bestimmt.
Crazy, und was hat so eine Flasche gekostet?
Die lag damals bei 4,5.
Man kann sich nicht auf die eigene Strahlkraft ausruhen, sondern man muss die halt jeden Tag wieder neu bestätigen und dran arbeiten, um sich weiterzuentwickeln und auch mal ins Ausland gehen, um zu schauen, wo geht die Reise hin, um da am Ball zu bleiben.
Irre an dem Haus ist wirklich, es gibt in den 128 Jahren nur 4 Direktoren. Also die macht das Grand Hotel Élysée in einem Jahr.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Moin Christoph, hallo, wie geht es dir?
Mir geht's prima. Mensch, das war ein Abend letztens, Malte.
Kann ich dir aber sagen, und ohne zu viel zu verraten, an einem Sonntagabend oder eigentlich an einem Montagmorgen um 1.30 Uhr bin ich auch noch nicht nach Hause gekommen.
Nee, habe ich auch wirklich selten auf der Agenda. Erzähl mal kurz den Zuhörern, wo kamen wir denn her?
Wir waren den Abend über und die Nacht im Hamburger Hotel für Jahreszeiten, dem wahrscheinlich feinsten Haus am Platze, direkt an der Binnenalster. Und wir waren dort eingeladen zu einer sogenannten Kitchen Party.
Genau, die Night of the Stars im Herlin. Das hat dieses Jahr seinen 3. Stern bekommen nach vielen, vielen Jahren. Also quasi den 3. von 3 möglichen Michelin-Sternen, muss man sagen. Also das haben, glaube ich, weltweit 150, 154 Restaurants oder so. Also das ist echt ein Ritterschlag. Das Haus ist über 120 Jahre alt und wir reden da jetzt natürlich auch drüber, weil zum einen jetzt kommende Woche die OMR ist, diese Online-Marketing-Rockstars-Konferenz, wo Heidi Klum.
Ich habe heute leider kein Foto für dich.
Und Scott Galloway.
A man of average attractiveness on Tinder has to swipe right 200 times to get one match.
Und was weiß ich, wer alles kommt. Und die schlafen auch in 4 Jahreszeiten, da ist auch ganz viel drumrum. Gibt auch einen Bezug zu unserer Branche.
Richtig, das Hotel gehört der Familie Dohle, einer Familie aus Nordrhein-Westfalen, die mit Supermärkten vermögend geworden ist. Und die hat auch ein Family Office. Und dem Family Office steht Nikolaus von Löper vor, einem ehemaligen Oppenheim-OVT-Mitarbeiter und Vorstand der Bethmann Bank. Der ist auch in der Geschäftsführung vom 4-Jahreszeiten. Das heißt, wir haben es hier mit einem echten Familienbetrieb zu tun. Und ganz im Ernst, das hat man auch gemerkt.
Definitiv. Heute geht es auch ein bisschen mehr um Genuss, kann man aber schon auch sagen. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen euch einfach mal alle mit auf diese Kitchen Party. Wir haben da unter anderem mit dem Christoph Rüffer gesprochen, also eben jenem 3-Sterne-Koch. Wir haben mit dem Sommelier dort, mit dem Christian Scholz gesprochen. Malte und ich, wir waren ja auch im Weinkeller unterwegs, 65.000 Flaschen. Da liegt auch einfach mal so ein Chateau de Cam an der Seite, der irgendwie, keine Ahnung, frühes 20. Jahrhundert war. Von wann?
Der war von 1914.
Ja, Wahnsinn. Wir haben mit Gastköchen gesprochen, wie dem Thomas Imbusch, mit dem Robin Peach und auch mit den Lieferanten, zum Beispiel dem Johannes Rüsch war da, der den Kaviar in 4 Jahreszeiten liefert. Das war eine sehr interessante Mischung an Leuten, auch an Gästen vor Ort. Wie hast du das so wahrgenommen?
Also erstmal hatte ich das Gefühl, das waren alles Stammgäste da, und die kamen größtenteils auch noch aus Hamburg und haben sich alle richtig gefreut. Es war eine wilde Mischung von alten und neuen Geld. Das hat man auch schon so ein bisschen am Dresscode gesehen, aber das hat die ganze Sache interessanter gemacht. Und ich war ehrlicherweise fasziniert von diesem Hang zur Perfektion und diesen 100%. Ob Blumenschmuck, ob Bewirtung, alles so, dass man gesagt hat, meine Güte, nehme ich alles so mit nach Hause.
Also der opulente Blumenschmuck, das hat man auch selten so gesehen. Das stimmt, ich glaube, es waren insgesamt so 160, 170 Gäste, würde ich sagen.
Richtig, es ging ja los mit einem kleinen Empfang. Der Christoph Rüffer hat alle begrüßt, die ganzen Gäste. Es gab ein Glas Champagner, mehrere.
Wir hatten zumindest 3 Stück geschafft und ja, da können wir mal kurz reinhören.
Ich freue mich sehr, Sie heute alle hier begrüßen zu dürfen. So nahe des traditionellen Herlin Küchenparty. Ihr werdet tatsächlich alle da war einmal im Jahr machen. Wir haben ein bisschen nach Corona ausgesetzt, aus bekannten Gründen. Aber seit letztem Jahr die Tradition wieder hochleben lassen und freuen uns ganz besonders, wunderbarer Gastköche heute begrüßen zu dürfen.
Ja, und da hört man ja auch, das klingt nicht nach Eventmarketing, das klingt wirklich nach Gastgeber. Also wie du sagst, so ein Familienbetrieb, Vibe hat das noch. Und im Prinzip ist das ja auch das Stichwort, was das Haus im Kern ja auch ausmacht. Und das geht tatsächlich zurück bis ins Jahr 1897.
Vollkommen richtig. Damals ja gegründet von, ich glaube, der war Bäckermeister Herlin.
Genau.
Und der 11 hatte Zimmer und 3 Bäder.
Und der hatte eine Mehlstauballergie, also konnte selbst nicht backen, was schlecht ist als Bäcker. Und hat dann gesagt, er wird quasi Gastronom, hat sich dann durch Hotelküchen in der Schweiz gemacht, hat das Bellevue in Bern geleitet, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und an seinem 40. Geburtstag, am 24. Februar 1897, hat er ein bankrottes Hotel am Neuen Jungfernstieg ersteigert. 11 Zimmer, 3 Meter, damals 420.100 Mark, was damals, glaube ich, trotzdem eine ganze Menge war.
Ja, ganz bestimmt. Und dann war das ja 92 Jahre in Familienhand. Wechselte dann an einen japanischen Investor, damals für knapp über 200 Millionen D-Mark, ging dann über an die Raffles und die Firma und die Kette quasi. Und 2013 kaufte dann die Supermarktfamilie Dohle das Haus für 35 Millionen Euro und restaurierte es unglaublich gut. Der Dohle hat das damals 2 Tage nach seinem Besuch quasi unterschriftsreif gemacht, den Deal.
Genau, das hat er damals im Handelsblatt erzählt und der Peters, der hat denen auch versprochen, dass die wirtschaftlichen Erfolg haben werden. Also ist auch eine Menge Vertrauen.
Ganz genau. Und das Irre an dem Haus ist wirklich, es gibt in den 128 Jahren nur 4 Direktoren.
Genau, der Ingo Peters ist ja der aktuelle auch und der ist da schon wirklich lang. Der ist seit 97 im Amt. Also da sieht man auch ein bisschen, das ist das Tempo, in dem das Haus auch denkt.
Also die 4 Direktoren macht das Grand Hotel Élysée in einem Jahr.
Und wer auch schon wirklich lang da ist, ist der Christoph Rüffer, also der 3-Sterne-Koch. Der kommt aus Essen, also aus dem Ruhrpott, hat im Sheraton gelernt, hat dann die großen Stationen auch durchgemacht. Der hat seinen ersten eigenen Stern mit nur 26 Jahren auf Sylt bekommen und ist dann 2002 ins Herlin, also jetzt dann ja auch schon in seinem 23., 24. Jahr, was ja auch schon ein Wahnsinn ist. Also die wenigsten sind ja heute so lange an einer Station da. Ja, was würdest du sagen, was macht denn die Küche im Herlin aus, wer noch nicht da war?
Also die ist so kreativ wie bodenständig. Kein Zauber, keine Molekulargeschichte. Du kriegst auch ein bisschen was auf den Teller. Also und es sieht alles fantastisch aus. Es sind natürlich Top-Zutaten. Ich glaube, es ist diese Mischung, dass er klassisch französisch denkt und so ein bisschen das Norddeutsche, also das Bodenständige mit reinbringt in die Gerichte.
Das fand ich auch interessant, dass der nicht so in das Klischee von so einem großen Geniekoch passt. Also der spricht über Handwerk, viel über Disziplin, über Konstanz. Er hat selbst gesagt, Kochen ist viel mehr Handwerk als Kunst. Und nach dem Gespräch muss man sagen, das glaubt man dem auch. 23 Jahre in derselben Küche, das ist ja auch keine Angst vor Veränderung. Das ist ja auch eine aktive Entscheidung von ihm. Du hast ja auch mit ihm gesprochen und hast ihn auch gefragt, was hat sich denn nach dem 3. Stern verändert? Und da sagt er das hier.
Gute Frage. Alles, ne? Also natürlich ist die Sichtbarkeit eine ganz andere geworden. Gäste gehen natürlich auch mit einer viel größeren Erwartungshaltung ins Restaurant. Das muss man bedienen, das ist ganz klar. Auch unser Anspruch ist nochmal gewachsen, ja, da wirklich dann jeden Abend in Perfektion rüberzubringen. Und wir geben uns, wir sind glücklich mit dem 3. Stern, aber sehen das jetzt auch nicht als Ziellinie, sondern eher als Auftakt für viele weitere schöne neue Gerichte.
Wenn du jemanden, der noch nie hier gewesen ist, noch nie im Vierjahreszeiten, noch nie im Herlin, dieses Hotel und dein Restaurant in einem Satz erklären würdest, worauf müsste sich derjenige vorbereiten?
Naja, das Vierjahreszeiten lebt vom Herzen, ne? Also die Hardware ist ja, kann man in jedem Hotel irgendwie dazu kaufen oder irgendwie kreieren, die Hardware. Auch hier ist es natürlich, hat sehr viel mit Geschmack auch zu tun, ja. Geschmack einmal bei der Auswahl natürlich von dem Ambiente, aber letztendlich sind es natürlich die Kollegen und Kolleginnen, die das hier zum Leben erwecken und das ist ein großes Miteinander. Da sind wir auch sehr wählerisch, was die Kollegen tatsächlich angeht bei der Auswahl und zusammen haben wir eine sehr schöne Zeit hier und versuchen, das, was wir lieben, mit Herzblut rüberzubringen.
Der Michelin hat ihm ja in dieser Amtszeit den 3. Stern erstmals gegeben. Und es geht da auch bei ihm in der Küche nicht um Trends, sondern jetzt auch über das Weglassen. Der Michelin-Inspektor hat das sehr schön beschrieben. Er lässt jetzt Dinge weg. Das schafft konstant toll balancierte Gerichte, schreiben die. Und das ist ja eigentlich das höchste Lob, was du in der Spitzenküche kriegen kannst. Also das nicht mehr, sondern weniger, präziser, tiefer. Und er sagt dazu Folgendes.
Was ist das Geheimnis des Erfolgs einer erfolgreichen Sterneküche in einem der berühmtesten Hotels Deutschlands und Europas?
Na, es ist schon, also man muss natürlich erstmal eine Disziplin haben, ja. Man muss sich auch selbst motivieren. Man kann nicht immer nur sagen, heute ist ja viel über Motivation, wird viel gesprochen. Also eine gewisse Selbstmotivation gehört hier dazu. Man muss eine Disziplin haben, man muss aber auch eine Konstanz haben, das ist ganz wichtig, ja. Und man muss offen sein für neue Eindrücke, Erlebnisse, ja, einfach Spaß an dem haben, was man macht.
gibt in Deutschland zu wenig internationale Häuser mit einer vergleichbaren Strahlkraft wie das für Jahreszeiten?
Ah, das würde ich gar nicht mal sagen. Es kommen natürlich auch immer wieder neue Häuser dazu, wie ja zum Beispiel das Florentin in Frankfurt gerade neu eröffnet hat oder das Rosewood in München. Also es gibt schon jede Menge hervorragende Häuser in Deutschland mit einer großen Strahlkraft. Aber das muss man natürlich, also man kann sich nicht auf die eigene Strahlkraft ausruhen, sondern muss sie halt jeden Tag wieder neu bestätigen und dran arbeiten, um sich weiterzuentwickeln und auch mal ins Ausland gehen, um zu schauen, wo geht die Reise hin, um da am Ball zu bleiben.
Was erwarten denn deine Gäste heute, was sie vielleicht vor 10 Jahren noch nicht erwartet haben?
Ich glaube, ein bisschen mehr Tisch-Entertainment tatsächlich erwartet der Gast von heute, dass er ein bisschen mehr durch den Abend geleitet wird und das nicht als Restaurantbesuch erlebt, sondern eher als Erlebnis, ja, und dieses Erlebnis halt auch in Gedanken behält. Dazu gehört Service, ganz klar, ein herzlicher und willkommener Service, ein rundum Wohlfühlpaket. Dazu gehört ein gutes Essen, was Erinnerungen weckt, was begeistert und wo man auch nachhaltig sich dran erinnern kann. Und alles zusammen mit dem Mitarbeiter im Kontext ergibt halt einen nicht nur schönen Abend, sondern wirklich ein Genusserlebnis auf besonderer Höhe.
Inwieweit ist denn ein Restaurant heute, muss es Instagram-tauglich sein oder ist das überschätzt?
Instagram-tauglich, also sagen wir mal, es gibt Restaurants, die sind optisch Instagram-tauglich, aber bei den Gerichten gibt es geschmackliche Differenzen, ne? Also nicht jeder Influencer, der irgendwas hypt, heißt auch, dass es da kulinarisch gesehen hoch hergeht. Das kann die Trüffelpasta sein, aber die Trüffelpasta riecht man schon 2 Meter, bevor das Essen überhaupt da ist. Dann weiß ich, dass da kein einziger richtiger Trüffel verarbeitet ist. Also ne, Instagram-tauglich muss nicht alles sein. Es muss ein Gericht muss einen Geschmack haben, eine Tiefe haben, ein erinnerungswürdiges Gericht sein. Und das kann man mit Instagram nicht beschreiben.
Malte, du hast ja mit ihm gesprochen, auch über junge Köche.
Ja, vollkommen richtig. Und ich habe ihn eben gefragt, was ist so dein Ratschlag an die jungen Köche von heute? Und da ist er eben auch sehr, sehr bodenständig und man merkt eben, dass ihm das Handwerk sehr wichtig ist. Das heißt, man muss immer sich, bevor man sich an die ganzen richtig, an den fancy Stuff wagt, sich mit den Basics beschäftigen. Rinderrouladen, Schmorbraten, Pannfisch, Reibekuchen oder auch mal eine schöne Schwarzwälder Kirschtorte. Also all das, wo man sagt, okay, das läuft so eher unter bürgerlich bodenständigen Heißhungergerichten, sagt er halt, das muss man erstmal beherrschen, bevor man da eben in andere Sphären reinkocht.
Genau, da zählt auch Wiederholung auf höchstem Niveau. Jeden Abend 30 Gäste, 18 Mitarbeiter, 11 Köche. Auch diese Verhältnisse sagen ja alles, muss man sagen. Das ist ja auch was du aus anderen Restaurants so gar nicht kennst.
Ganz genau. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Christoph, ich glaube, das haben wir noch gar nicht so deutlich gemacht. Wir waren den ganzen Abend ja unten in der Küche drin.
Ja,
also wir haben da nicht auf irgendeinem Sessel gesessen und als jemand eine Karte gebracht und das Menü wurde abgefeiert, sondern wir sind da ja durch die ja, Katakomben des Hauses gelaufen mit kleinen Foodstationen und waren eigentlich fast den ganzen Abend unten in der Küche.
Das kann man vielleicht mal ein bisschen szenisch beschreiben. Wir sind da in den Saal rein, dann stand da links schon mal so ein kleiner Eiswagen, kann man sagen, wo es Franzbrötchen, Eis gab, Schokosorbet, Erdbeersorbet und Co. Eine riesen Bar neben uns, da spielte eine Band in der Ecke. Da gab es so eine Art Minibar, ein Kaviar-Happen und man konnte wirklich in die Katakomben unten in die Küche rein, wo sonst halt nur das Personal reingeht. Da gab es überall, hatte jeder Sternekoch, der da war, eine Station, wo das Signature-Gericht gekocht wurde.
Genau, es waren ja, soweit ich weiß, irgendwo 5, 6 Gastköche auch eingeladen. Jeder Gastkoch hatte sein Gericht quasi. Das war so kleines Fingerfood, ist jetzt untertrieben, aber es passte so auf einen kleinen Teller und quasi auf diesem Hochglanzstahl war das alles gemütlich hergerichtet, eben links und rechts ein unglaubliches Blumenmeer und man hatte nicht wirklich das Gefühl, dass man in der Küche steht. Also es waren auch gemütliche Tische drumherum gestellt, man hatte, konnte sich hinsetzen an die klassischen Chefstables und war da quasi mit integriert in das ganze Tohuwabohu einer Küche.
Ja, das war ganz toll. Also da, wo sonst zum Beispiel auch die Patisserie ist, also wo die Kuchen so zubereitet werden, da wurde so ein weggerückt, da wurde so ein Chefstable reingestellt und dann saßen da die Leute, links wurden Desserts gemacht, rechts wurde der Käse aufgeschnitten und man konnte einfach sich mit anderen Gästen unterhalten. Aber lass uns nochmal über das Geld reden. Am Ende ist das hier ja auch ein Wirtschaftspodcast. ein Drei-Sterne-Restaurant in einem Grand Hotel wie dem Vier-Jahreszeiten, was heißt das eigentlich wirtschaftlich? Das ist ja keine Gelddruckmaschine, das muss man ja einfach sagen. Man denkt das manchmal vielleicht, Mensch, drei Sterne, da müsste das Geld jetzt am Fließband reinkommen, dem ist ja mitnichten so.
Nein, die haben ja sogar von dem Sprung von 2 auf 3 Sternen die Anzahl der Plätze reduziert. Die Menüpreise bewegen sich in der Regel da zwischen 300 und 500 €.
Im Herlin sind es, glaube ich, 350 ohne die Weinbegleitung. Ja.
Und eine Weinbegleitung kostet dann auch nochmal so um die 200 €. Das heißt, ein Abend für 2 geht da, wenn man es sich gut gehen lässt, selten für unter 1.000 €.
Und trotzdem gibt es ja immer wieder Beispiele, dass 2-Sterne-Häuser, 3-Sterne-Häuser, wenn sie kein Hotel im Rücken haben oder keinen Mäzen, der irgendwie Geld aus Prestigegründen oder weil er die Sache einfach gut findet, reinpumpt, dass die auch insolvent gehen können. Also muss man auch mal so ganz deutlich sagen.
Ja, aber es ist ein wahnsinnig teurer Wareneinsatz natürlich. Der muss sich lohnen. Du musst wissen, wann die Leute kommen, wie viele Gäste zu erwarten sind. Und das 4 Jahreszeiten, und ich glaube, das ist ein ganz großer Verdienst von dem Ingo Peters, das 4 Jahreszeiten hat es geschafft, sich als Restaurant in der Stadt auch zu positionieren. Das heißt, da kommen nicht nur die Hotelgäste, sondern der gemeine Hamburger, der geht ob ins Herlin, die haben ja 3 Top-Restaurants. Das Herlin ist das Sterne-Restaurant, dann gibt es das Nickel 9.
Den Grill gibt es noch.
Genau, das Nickel 9 ist japanisch-peruanisch angehaucht und der Grill ist so der Hamburger Klassiker. Und das ist eben auch die gute Stube der Hanseaten. Und das zu schaffen, ist halt auch eine Kunst, weil es sind nicht unbedingt immer die Hotels, die in den Großstädten für die guten Küchen sorgen. Aber das hat der Peters halt geschafft. Und ich glaube, die machen einen gigantischen Umsatz, jedes für sich genommen.
Alle Restaurants haben den gleichen Weinkeller. Malte, wie war's da?
Ja, schon geil.
Muss man sagen, 500 Quadratmeter, über 60.000 Flaschen, Millionenwert, ist einer der 3 größten Hotelweinkeller Europas. Und der Mann, der das verwaltet, ist Christian Scholz, der Head Sommelier, seit 2018 im Haus. Und du hast ihn ja auch gefragt, wie man mit so viel gebundenem Kapital umgeht.
Christian, du bist hier Herr im Hotel 4 Jahreszeiten über etwa 65.000 Flaschen im Keller. Was macht das mit dir?
Ja, also grundsätzlich erstmal ist es schon eine Verantwortung. Also es ist auch recht viel gebunden ins Kapital. Und wenn wir viele Sachen kaufen, die sich entweder gar nicht oder schlecht drehen oder viele, viele Jahre erstmal liegen bleiben, dann ist es ja grundsätzlich, glaube ich, erstmal nicht ganz so gut. Grundsätzlich muss man ja alles für die komplette Geschmackspalette abdecken. Wenn ich jetzt nur nach meinem Geschmack gehen würde, dann hätten wir nicht eine einseitige Weinkarte, aber nicht diese Vielfalt, die wir brauchen. Also wir müssen eigentlich Sachen kaufen, die komplette Weinpalette eigentlich abdecken. Ob ich das jetzt persönlich bestellen würde oder nicht, ist ja wirklich erstmal was anderes. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ein Wein gut ist oder ob ich einen Wein mag. Also es kann ja ein Wein gut gemacht sein, eine gute Qualität haben, aber es ist jetzt nicht meine persönliche Präferenz.
Ja, er kriegt den Weinkeller gedreht einmal im Jahr. Ich glaube, die verkaufen, also die haben lagern 65.000 Flaschen und im Jahr weggehen tun 100.000. Ja, wir haben ihn ja natürlich auch danach gefragt, was so seine wildesten Geschichten sind bezüglich des Weingenusses dort. Da geht es einmal darum, wie eine große Flasche Champagner geöffnet wird. Eine andere Geschichte geht darum, wie eine Hamburger Familie da einfach mal Weihnachten Mittag feiert. Also das ist schon aus einer anderen Welt teilweise.
Lass uns das doch mal anhören.
Wir hatten mal, das war letztes Jahr zur Europameisterschaft, ein Gast, der hat, man kann eine Flasche quasi Säbel ohne Säbel. Der hat seine hochwertige Schweizer Armbanduhr genommen, ist an dieser Naht hoch und runter gefahren, stellt sich vor das Hotel, zack. Mit einer Clos de Menil 2008 aus der Magnum von Krug.
Und hat's geklappt?
Hat geklappt.
Aber Uhr und Flasche haben's überlebt.
Flasche hat's nicht überlebt. Die war dann geköpft. Die Uhr hat einen Kratzer, das hat ihn nicht gestört.
Crazy. Und was hat so eine Flasche gekostet?
Die lag damals bei 4,5. Oh, es war eine Daytona Platin.
Okay, gut. Also bei 40,5. Gibt es Abende, an denen auf einmal, oder ihr habt ja auch sehr große Flaschen da unten, an denen die weggehen, wo man sagt, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, das war mein erstes Weihnachten. Ich habe Oktober 18 hier angefangen und 2018 mein erstes Weihnachten. Da hatten wir einen Jahrgang 1995 Motor 6 Liter. Und das war ein Mittagessen von einer netten Hamburger Familie, erster Weihnachtsfeiertag. Und das hätte ich, also ich habe mir die Flasche gesehen, auch schön zu haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sowas brauchen. Also heute und morgen zumindest nicht. Ja, und dann hat das keine 2 Monate gedauert, da war sie weg.
Aber nimm uns da mal mit oder in diese Gast-Experience, wenn man so will. Niemand geht doch zum Mittagessen mit der Familie und sagt, heute killen wir mal eine 6-Liter-Flasche.
Ja, die waren zu 10, also 10 Erwachsene. Das heißt, pro Person unterm Strich mit ein bisschen Schwund war das ein bisschen mehr als ein halber Liter Wein oder zu 11 vielleicht unterm Strich. Also die Menge unterm Strich war vielleicht sogar machbar, wenn man 2 Stunden mittags sitzt und es ist so eine gesellige Runde, hat man was zu feiern, gutes Essen, gute Atmosphäre. Dann kam eins zum anderen und dann hat man den Weißwein übersprungen und ist gleich zu Rot übergegangen.
Ja, das ist schon Luxus in seiner reinsten Form, wenn man ein paar tausend Euro für Champagner bezahlt und dafür die Uhr riskiert, die auch nicht günstiger ist.
Crazy.
Als wir ihn gefragt haben, welcher Wein das vier Jahreszeiten am besten beschreibe, da kam eine Antwort, die ich mir gemerkt habe, und zwar folgende.
Ich würde es vielleicht sogar mit einem Pinot Noir vergleichen, also facettenreich, immer elegant, nie laut, aber mit Tiefgang.
Was war der bisher teuerste oder seltenste Weinflasche, die du hier geöffnet hast?
Wir hatten mal Chateau Niquem aus den 20ern. Das war eigentlich ganz lustig. Da hatte ich schon Feierabend. Zwar meine ich kurz vor Corona, da hatte ich schon Feierabend. Und da hat der Barchef angerufen, Mensch, wir haben ein Problem. Hat einen Gast in der Bar, hat 1926 Chateau Niquem bestellt. Und der Korken war schon nicht mehr 100% im Schuss. Das heißt, er war relativ bröselig. Dann nochmal zurück, also wir haben hier ein, zwei Werkzeuge, wo man halt diese bröseligen Korken relativ gut mit rausbekommen kann. Und da haben wir dann den Korken noch irgendwie rausbekommen und dann ein kleines Stückchen zum Probieren. Das war schon sehr, sehr gut. Also verrückt, dass ein damals schon fast 100 Jahre alter Wein noch so frisch sein kann. Ja.
Doch man muss natürlich auch sagen, die 3 Sterne in dem Haus, die sind ja nicht nur der Verdienst von Christoph Rüffer. Der hat da natürlich seine DNA auch mit seinem Team reingebracht. Aber was diese Kitchen Party ja wirklich ausmacht, ist das Netzwerk rund um den Herd. Also was da an einem Abend zusammenkommt, das ist ja nicht zufällig, sondern über Jahrzehnte gewachsen. Fangen wir mal mit dem Kaviar an. Wir haben ja auch schon mal den Markus Rüsch getroffen, der in dritter Generation das Unternehmen Altona Kaviar Import leitet. Die sind jetzt auch 100 Jahre alt geworden vergangenes Jahr. 1925 gegründet, 26 Millionen Umsatz, 450 Tonnen Ware jährlich. Die beliefern auch die Lufthansa First Class. Und Johannes Rüsch ist jetzt die angehende 4. Generation, also der Sohn von Markus Rüsch, die den Betrieb weiterführt. Und wir haben ihn an dem Abend gefragt, was Kaviar und ein 3-Sterne-Restaurant gemeinsam haben. Und da hat er mir das gesagt. Johannes, wer kauft bei euch heute den Kaviar? Sind das eher ältere Stammgäste? Werden das wieder vermehrt jüngere? Gib da mal so einen Überblick.
Also natürlich haben wir, dadurch, dass wir über 100 Jahre jetzt im Geschäft sind, natürlich viele Traditionskunden, versuchen uns aber gerade auch dadurch, dass wir im Retail viel machen und auch ja jetzt mittlerweile mit unserem Rogen, also Lachskaviar, Forellenkaviar und sowas auch teilweise bei Rewe und Aldi vertreten sind, versuchen wir doch auch so ein bisschen demokratisierend zu arbeiten und einfach wirklich für jeden was dabei zu haben. Aber trotzdem eben die Qualität immer an erster Stelle zu lassen.
Was passt denn am besten zu Kaviar? Ihr habt ja heute ein Golden Egg, das serviert ihr mit Wodka. Hier im Haus gibt es jetzt gerade überall Champagner. Und ich weiß auch von deinem Vater, dass er das gerne mal mit einem kalten Pilz trinkt. Wo ist denn da deine Präferenz?
Meine Präferenz, ja, wie gesagt, also ein Pilz halt sehr herb. Da braucht man auch den richtigen Kaviar für. Ich würde es jetzt nicht pauschal sagen, dass ein Bier dazu das Beste ist, aber es gibt wirklich Kaviar, der passt ganz gut zu so einem herben Bier. Für mich das beste Pairing ist ein schön gereifter Chardonnay oder sowas, der schon ein bisschen Tiefe mitbringt, aber ne, auch jetzt nicht zu einnehmend ist wie ein schwerer Rotwein. Essensmäßig immer noch Sachen, die so von der Natur aus schon ausgestattet sind mit Fett, mit nuanciert, so ein bisschen als Grundideengeber, wie die Kartoffel, wie das Ei, wie ein schönes Brot. Einfach Sachen, die noch so ein bisschen ja, auf ein anderes Level gehoben werden müssen. Und da ist der Kaviar dann gerade bei den Sachen, würde ich sagen, sehr gut einsetzbar.
Wie ist denn eure Bindung zu dem Haus hier? Also ihr seid ja auch der Hauskaviar, der unten beliebt wird. In welchen Gerichten bei Rüffer landet euer Kaviar? Gibt es irgendwie ein Signature?
Also ich weiß noch damals vor mittlerweile, ich glaube es sind mittlerweile 9 Jahre, als ich hier mein Praktikum damals beim Herrn Rüffer auch unten gemacht habe, da hatten wir den Thunfischbauch, oben auch mit schönem Imperial-Kaviar versehen. Jetzt als mehr oder weniger Klassiker haben wir das Rinder-Tatar mit der Rote-Bete-Reduktion unten, den Sauerrahmperlen. Das ist für mich eigentlich so, dass, was ich am meisten liebe hier mit Kaviar, eine schöne tiefe Erdigkeit von der Roten-Bete. Tatar, wie gesagt, wir brauchen Würze, da passt der Kaviar auch sehr gut. Und die Sauerrahmperlen, auch die Klassik wieder auf eine schöne Moderne geholt.
Toll.
Und dann wollte ich von ihm auch wissen, was jetzt so der Unterschied ist, ob er ein 3-Sterne-Restaurant beliefert oder ob er zum Beispiel eine Kaviar-Bar im KDW beliefert. Und dazu hat er das gesagt.
Naja, operativ natürlich bei den Sterne-Restaurants einfach, ne, die haben ein festgesetztes Menü in über 90% der Fälle. Das heißt, man kann sich schon so ein bisschen besser ausrechnen, was wird jetzt bestellt. Bei uns, die Kaviarbar im KDW, da ist der Kaviar natürlich sehr zentriert. Das heißt, ist auch nochmal ein besonderes Beispiel. Aber natürlich ist ein Sterne-Restaurant ja für uns nochmal mehr Augenmerk, weil einfach mehr Konstanz in der Kaviarbestellung ist als jetzt in einem à la carte Restaurant. Aber trotzdem sind wir da ja einfach bei allen, versuchen wir das Top-Niveau abzuliefern.
Aki, steht ihr für Altona Kaviar Import, also aus Hamburg. Ihr seid ja auch stolz, dass ihr aber so ein Haus beliefert auch.
Absolut, also das ist bestes Stadthotel Europas. Ne? Ich war noch nicht in einem besseren Hotel selber, deswegen das ist, wird für mich immer was Besonderes sein, hier auch nur eine Dose Lachskaviar hinliefern zu dürfen.
Christoph, ein echter Typ war doch auch Bernard Antony, der ja quasi der Käsegott aus Frankreich, aus dem Elsass, einer der renommiertesten Käseaffineure der Welt. Und der war ja mit 82 Jahren da.
Das stimmt, der hat für Macron und König Charles den Käse gemacht und an dem Abend hat er den Rohmilchkäse persönlich aufgeschnitten mit 82 Jahren.
Ein unglaublich sympathischer, gewitzter Typ. Der hat echt Spaß gemacht.
Der hatte so viel Käse dabei, das konnte ich gar nicht alles ausprobieren, aber die sahen wirklich fantastisch aus. Und man muss aber auch sagen, da waren auch sehr viele Gastköche da. Du hast ja gerade schon ein paar Details genannt.
Richtig, da waren 6 Köche. Alle hatten mindestens einen Michelin-Stern, 3 aus der Hamburger Nachbarschaft unter dem direkten Umfeld. Also der Thomas Imbusch war da vom 100-200 hier aus Hamburg.
Wir haben mit dem Andreas Krolik gesprochen aus Frankfurt, 2 Sterne, auch Pionier der veganen Küche seit 2014 und einer der wenigen, der das auch wirklich konsequent durchzieht. Und mit dem haben wir ja auch gesprochen, was das Herlin und der Christoph Rüffer, was das so besonders macht. Der kennt den ja auch schon viele Jahre und er sagt uns das hier.
Ach, das ist ja eigentlich wie so ein Klassentreffen. Meine, die meisten der Kollegen, die dann hier sind, die kenne ich eh schon. Den Christoph natürlich im Besonderen, wir haben schon eine sehr lange Verbindung. Ich glaube 2003 oder 2004 haben wir das erste Mal zusammen was im Brenners, hatte ich ihn zur Küchenparty ins Brenners nach Baden-Baden eingeladen. Dann war ich bei ihm zur Küchenparty, dann war er nochmal bei uns und dann hatten wir einen Vorhandsdinner auch wieder hier im Fairmont gehabt. Aber jetzt hat man ein paar Jahre, also zumindest nicht kein Event mehr zusammen. Deswegen passt es jetzt umso besser, dass wir dieses Jahr so ein Double Feature haben. Also ich jetzt hier und er im Anfang Juni bei uns zum Beispiel. Aber auch sonst, wie gesagt, meine, ist ein super Haus. Ich hatte vorhin schon eingangs erwähnt, ja, hier kommen Tradition, aber auch Zeitgeist zusammen. Hier wird immer wieder am Puls der Zeit so renoviert, ohne die Seele des Hauses irgendwie negativ zu beeinflussen. Man sieht es an dieser Stammgastquote, was die haben. Und den Herrn Peters als geschäftsführenden Direktor, den kenne ich ja durchs Brenners den auch schon sehr lange. Nö, so eine Küchenparty ist immer schön. Die Vorbereitung ist eigentlich so die meiste Arbeit. Der Event an sich ist wirklich dann eigentlich das, was dann auch für uns immer sehr angenehm ist und auch Spaß macht. Und auch der direkte Kontakt zu den Gästen ist immer sehr schön.
Du kommst jetzt aus Frankfurt, bist da Chef vom Le Fleur.
Genau.
Frankfurt ist ja im Vergleich zu Hamburg eher nur so auf Finance geschlüsselt. Hier in Hamburg ist es schon ein bisschen diverser, wenn man so will. Merkt man das an den Gästen und an einer gewissen Konjunktur? Weißt du, wo der DAX steht, wenn die Gäste kommen oder gehen?
Also wo der DAX steht, weiß ich unabhängig auch von den Gästen, weil ich auch immer ein bisschen interessiert bin grundsätzlich. Also bin da recht gut informiert, was die aktuellen Wirtschaftsnews angeht. Aber ja, ich denke, man tut da Frankfurt mittlerweile auch ein bisschen Unrecht, weil sich da in den letzten Jahren viel getan hat. Auch, also mein ein klares Statement ist ja auch, dass es seit dem letzten Jahr erstmalig die Michelin-Zeremonie auch bei uns im Haus gab und in diesem Jahr wieder. Und wir haben auch das dritte Jahr für nächstes Jahr noch bekommen, was sehr selten ist. Normalerweise machen die immer nur 2 Jahre am Standort, was auch zeigt, dass sie, glaube ich, mit der Performance und mit dem, wie wir das letzte Jahr umgesetzt haben, sehr, sehr zufrieden waren. Und von daher bringen wir jetzt da schon sehr viel kulinarisch geballte Power nach Frankfurt, aber auch in Frankfurt passiert sehr viel. Wir haben ja vorhin mal ganz kurz Rausch und so weiter angesprochen und jetzt das neue Florentin mit dem Niklas Nussbaumer im The Dune. Da kommt jetzt nochmal einiges dazu. Da kann man mit Sicherheit mindestens mit 2 neuen Sternen rechnen. Vielleicht bekommt auch einer von beiden direkt 2. Also ich glaube, in Frankfurt ist jetzt viel Dynamik reingekommen und genau aus dem Grund sind wir auch froh, dass die Stadt da jetzt ein bisschen mit ins Boot gekommen wird. Also federführend für die ganze Entwicklung schon zum nicht unerheblichen Teil ist ja unser Inhaber und Geschäftsführer, der Robert Mangold. Der Robert hat da die Stadt mit viel nachhaltiger Überzeugungsarbeit dazu gebracht, dass sie gesagt haben, ja, wir unterstützen diese Michelin-Geschichte. Wir sehen Potenzial in unserer Gastronomie, in unserer Hotellerie. Und von daher natürlich Hamburg und vor allem auch München, da ist schon noch vielleicht ein bisschen andere grundsätzlich Genussstruktur bei den Gästen. Aber da bewegt sich gerade viel in Frankfurt und das ändert sich auch ein Stück weit und verschiebt sich auch.
Gleichwohl sind wir hier heute in einem Drei-Sterne-Haus. Was macht denn das Herrlin und besonders Christoph Rüffer so anders und so gut?
Naja, wir waren viele Jahre ja sehr, sehr parallel unterwegs. Also Christoph, da war, glaube ich, 2-3 Jahre vor mir mit dem ersten Stern. Dafür war ich 1-2 Jahre vor ihm mit dem zweiten Stern, damit 2010. Jetzt ist er wieder voraus mit dem dritten Stern. Vielleicht kann man diese Reihenfolge ja fortsetzen, wäre ja nicht schlecht, ja, in der Historie. Da würden wir auch nicht Nein sagen. Nein, aber Spaß beiseite. Ich meine, Christoph ist auch jemand wie ich, der sehr lange kontinuierlich an einem Ort auch bleibt, daran glaubt und auch sich in diesem Gesamtgefüge, glaube ich, sehr wohlfühlt. Genauso tue ich das auch. Das habe ich im Brenners schon getan. Ich meine, da war ich auch 12 Jahre. Jetzt bin ich schon 14 Jahre wieder in der Tiger- und Palmengruppe in Frankfurt. Und ich bin auch jemand, der sehr für Kontinuität steht. Und am Ende, ja, so das letzte Quäntchen, was dann den Unterschied von 2 zu 3 ausmacht, ich meine, das kann bestenfalls ein Michelin-Inspektor sagen und er wird es auch nicht offen sagen, woran es dann am Ende liegt, aber es ist dann die gewisse Einzigartigkeit und die hat der Christoph jetzt wohl eben auch in den letzten Jahren geschafft, umzusetzen oder auf den Teller zu bringen oder im Gesamtkonzept des Herlins zum Gast zu transportieren. Von daher kann ich nicht sagen, wie es bei uns ist. Aber ja, wir sind dann nicht unähnlich in unserem Denken, in unserem Arbeiten, in unserem Handeln und auch in unserer Nachhaltigkeit des Engagements. Und man wird sehen, wo die Reise in den nächsten Jahren hingeht. Aber der Christoph hat es auf jeden Fall verdient. Er ist viele Jahre schon als Kandidat gehandelt worden und ich habe mich letztes Jahr sehr gefreut für ihn.
Ja, und du hast ja auch mit dem Thomas Imbusch gesprochen. Den kennen wir ja aus dem 100-200.
Genau.
Das 100-200 hat, glaube ich, 2 Sterne und dann hat er ja noch ein Mittagsbistro. Das hat, glaube ich, auch 1 Stern. Ich glaube, das ist das einzige Haus, was unterm Dach jeweils zwei Restaurants hat mit jeweils mindestens 1 Stern.
Und den grünen Stern hat er auch noch, diesen Nachhaltigkeitsstern. Also ist auf jeden Fall eines der aufregendsten Restaurantkonzepte hier in Hamburg. Und mit dem habe ich auch drüber gesprochen, was ändert sich jetzt eigentlich in der Kollegenschaft, wenn einer den dritten Stern in der Stadt bekommt?
Als ich das erste Mal wirklich über das Thema Kulinarik nachgedacht habe, so aus wirklich einem frühen Kindesalter, gab es in meiner Heimatstadt einen Koch, der ein Restaurant betrieben hat, der zeitlich im Hotel für Jahreszeiten gelernt hat. Das war auch so auf der Speisekarte, ne? Ich habe da und da gelernt. Also gab es für mich immer schon so eine Beziehung zu diesem Hamburger Traditionshaus. Und ich sag mal, als ich in die Situation gekommen bin, welche Entscheidung treffe ich jetzt, was will ich wirklich mal machen? Es war sehr früh bei mir, war ganz klar Koch, Gastronomie ganz klar. Und dann kommst du an diesem Obelisken der Gastlichkeit, der Kulinarik, kommst du gar nicht vorbei. Keine Chance.
Wann warst du das erste Mal hier im
Vier-Jahreszeiten? Das allererste Mal hier im Hotel für Jahreszeiten war ich. Da ist das erste Mal König der Löwen aufgeführt worden. Und wir waren
2001?
Hier. Ja, und das war hier in der Wohnhalle Kaffee trinken. Als Kind. Also Kind ist als Kind. Ne?
Und was hast du jetzt für eine Beziehung? Bist du regelmäßig hier?
Ja, wir sind nicht Hardcore-Stammgäste, aber seitdem wir selbst eine Familie gegründet haben, sind wir unglaublich begeisterte Gäste vom Hotel für Jahreszeiten.
Sag mal, du hast ja selber auch 2 Sterne.
Ja.
Was ändert sich in der Kollegenschaft, wenn einer den dritten Stern bekommt, ehrlich?
Je nachdem, wie viel man Kraft da persönlich reingibt, aber der dritte Stern ist halt einfach, das ist vom anderen Stern. Das ist einfach so. Dann bist du im Olymp mit dem, was du erreichen kannst in der Gastronomie, bist du halt einfach angekommen. Und als das hier passiert ist letztes Jahr, wir haben uns so riesig gefreut. Wir haben auch direkt so einen riesen Karton voll gemacht mit unserem Schaumann, sind hier hingefahren und haben uns wirklich mega gefreut, als das passiert ist. Und einfach nur großartig.
Und man ist da auch nicht neidisch.
Das ist der Quatsch. Das ist ein Blödsinn. Auf gar keinen Fall. Nein, niemals.
Ihr seid ja heute Teil der Kitchen Party hier. Wofür kommt ihr hierher? Ist das das Netzwerk? Ist das Neugier? Ist das einfach der Respekt, den man empfindet?
Leidenschaft und Ehrfurcht. Und auch so ein bisschen Stolz, dass wir gefragt worden sind.
Kann ich nachvollziehen. Für was hast du dich heute hier entschieden?
Wir haben Liebesknochen gemacht. Das ist eigentlich ja eine Süßspeise oder eine Süßspeisenassoziation. Und wir haben Knochenmark vom Rind, pochiert und Consommé Double vom Rind und eine geräucherte Crème Fraîche. Das Ganze in einem Brandteiggebäck, also in einem Eclair. Und eigentlich haben wir gesagt, da fehlt noch ein bisschen Salz. Und wir haben gesagt, komm, lass das Salz weg, wir machen mal ein bisschen Kaviar drauf. Und ja,
Das Motto von Markus Rüsch.
Das ist ja selbstverständlich. Das ist ein logisches Motto.
Und dann war da noch Robin Peach aus Wernigerode im Harz. Also der erste, der in Sachsen-Anhalt 2 Sterne geholt hat. Wobei man dazu sagen muss, die Sterne trägt inzwischen sein Küchenchef, Luis Hendricks, 25 Jahre alt, jüngster 2-Sterne-Koch Deutschlands. Und Peach ist Inhaber und der konzeptionelle Kopf. Echt eine echte Erscheinung, oder Malte?
Absolut und ganz spannend, weil das ja eine verhältnismäßig strukturschwache Gegend da ist. Und ganz toll, sich da eben auch auf so ein unternehmerisches Wagnis einzulassen. Und er hat Erfolg. Was macht denn dieser Abend hier im Herlin für dich so besonders?
Also ich glaube, das ist jeder Koch, gerade der jungen Generation, der diesen Namen hört, der muss ehrfürchtig sein. Was hier geschaffen worden ist über die ganzen Jahre. Thomas Imbusch hat es zur Begrüßung gesagt. So ein bisschen ist das halt so besonders, dass einem einfach die Worte fehlen. Ne? Und Christoph, mittlerweile durch die Küche ein sehr guter Freund. Was hier, das ist, wenn ich das jetzt so sage, ohne jemand anders auf die Füße treten zu wollen, das war bis jetzt das geilste Essen, als ich hier privat war, was ich jemals irgendwie in diesem Standardbereich hatte. So, und jetzt darf ich hier auf einmal hinter dem Herd in dieser ganz besonderen Küche mitkochen. Ich meine, ich bin ein kleiner Heimscheißer, der gerade irgendwie nach Hamburg gekommen ist. Wer darf sowas erleben? Also das ist so unbeschreiblich, das muss man einfach auch hier erleben.
Wie viel Modernität und Tradition möchtest du denn in deiner Küche vereinen?
Also ich glaube, das sollte jeder machen. Also ich möchte das gerne ganz, ganz viel. Gerade da, wo ich herkomme, sind meine Wurzeln, das sollte man immer weitergeben. Und leider macht man das ja viel zu selten in der Gastronomie, sondern eher wie zu Hause. Und hier ist es ja genauso. Hier werden die Wurzeln irgendwie mit einer ganz leichten Anhebung, also einer Anhebung im Sinne von das Traditionelle wird behalten. Und man schiebt vielleicht ein bisschen was mit in das Moderne. Und so sollte das immer sein. Und das ist genau mein Ding. Das machen wir im Restaurant Zeitwerk nicht anders. Das sind die traditionellen Sachen in Form von Geschmack und den Bekannten. Und das gibt man, versucht man weiterzugeben, vielleicht in einem etwas moderneren Rahmen.
Du hast den einzig vegetarischen Gang des Abends beigesteuert. Was war deine Idee dahinter?
Also, das ist ein guter Gang, der sich gut vorbereiten lässt. Und ja, ich meine, Proteinfleisch ist ganz, ganz wichtig. Aber man kann halt auch genauso gut, finde ich, in der heutigen Zeit sagen, und ich bin jetzt nicht ein Mensch, der in meinen Menüs nur vegetarisch kocht. Aber ich finde es spannend, wenn man dann Leute damit überzeugt und sagt, da ist kein Fleisch drin, ne? Da gibt es so ein, zwei, oh nee, möchte ich nicht. Ach, kosten Sie doch mal. Und dann kommen die wieder zurück und sagen, boah, war das scheiße geil. So, und das ist, man kann genauso gut vegetarisch auf die Gusche kochen, wie man das mit einem guten Stück Fisch oder Fleisch macht. Das war eigentlich die Idee dahinter.
Was siehst du für Veränderungen aktuell in der Sterne-Gastronomie?
Also ich denke ganz klar, dass es halt alles offener und lockerer wird und noch viel, viel mehr. Ich glaube, das war es für uns in der Küche schon sehr, sehr lange. Aber unser Gästeklientel und die Gäste, die merken das jetzt mittlerweile. Ich meine ganz ehrlich, früher war es immer so, schweineteuer, großer Teller, wenig drauf, wirst nicht satt. Und jetzt ist es so, dass es so angekommen ist in den Köpfen, das ist natürlich ein Luxusprodukt, das muss man sagen. Das kostet jetzt halt, obwohl, was ist Luxus mit nach Rheinland? Es gibt Leute, die fahren einen Porsche, die gießen dafür 90 Liter Öl in diesen scheiß Porsche, nicht 10 Porsche, und die haben dann aber im Schubfach eine Flasche Olivenöl für ihren eigenen Körper drin, da stehen so 5 €. So, ne? Also ich finde, das wird alles offener, moderner, wir haben mehr Akzeptanz. Und ganz ehrlich, ist es nicht, was ist das für ein geiler Abend? Guckt euch doch mal diese glücklichen Gesichter an. Wir machen, glaube ich, einfach alles richtig. Dass die wirtschaftliche Lage nicht einfach ist, dann müssen wir, das ist, wie es ist. Aber ich denke auch, das überstehen wir irgendwie.
Du bist eines der wenigen Sterne-Restaurants auf der ostdeutschen Gourmet-Landkarte. Was zeichnet diese Region aus und was braucht es, damit es da noch mehr Bewegung in diesem Bereich gibt?
Also erstmal ist diese Region wunderschön. Es ist so unglaublich pittoresk alles, was so zumindest bei mir im Harzraum ist. Und was ich hier, da muss ich eine Lanze brechen. Also es gibt überall ganz freundliche Menschen, wenn ich von Mecklenburg-Vorpommern bis Hamburg denke. Aber ich glaube, wir in Sachsen-Anhalt sind einfach direkt super, super ehrlich und so herzlich. Da würde du, wenn du jetzt vorbeikommst, da macht dir jemand die Tür auf und sagt, komm, hast du Bock auf einen Kaffee, setz dich hin, machen wir. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du brauchst Leute, die sich das einfach trauen zu machen. Das ist das Einzige. Sonst, wir haben so gute Gastronomen dort. Und auch viele, die sich jetzt immer und immer mehr trauen. Ich glaube, das dauert auch nicht mehr lange. Dann gibt es den einen oder anderen mehr, der da auf einmal einen Stand kocht. Das wird auf jeden Fall passieren, 1000%. Und das würde ich mir auch wünschen für die ganze Region, weil das hätte die Region verdient.
Aber jetzt haben wir ja gerade viel über die Geschichte gesprochen, dass das 128 Jahre zurückgeht. Da sind viele alte Möbel, viele alte Flaschen. Und man darf jetzt aber nicht davon ausgehen, dass das alles irgendwie so einen alten Muff hat, sondern das ist alles erstmal wirklich wunderbar klassisch alles eingerichtet. Und trotzdem hat das vier Jahreszeiten es geschafft, sich ein Stück weit neu zu erfinden in den ganzen Jahren. Ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, auch mit der OMR spielt das eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube, das ist auch eine Partnerschaft, die ganz viel in der Außenwirkung gemacht hat. Also ich erinnere mich auch, dass auf der Messe zum Beispiel der Rüffer und der Jochen Dreißigacker auch schon gemeinsam auf der Bühne waren, was erzählt haben. Also dass man auch an eine ganz andere Zielgruppe, an eine junge, digital affine Zielgruppe nochmal rankommt.
Wir kommen nun zu einem Slot, der den Titel Pioneering Luxury Experiences trägt. Also auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen fast das Gegenteil von rustikal und ehrlich zu wirklich sehr luxuriös und ja nicht unehrlich, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle kaum zu glauben, dass es so lecker und so toll wirklich gibt. Da habe ich mir drei Leute eingeladen, die diesen Slot gerne unter sich ausmachen. Das heißt, ich kündige die Leutchen nur an und biete ihnen meine Stage an. Bitte begrüßt mit mir vom Weingut Dreißigacker Jochen Dreißigacker, vom Hotel für Jahreszeiten den Chefkoch vom Zwei-Sterne-Restaurant Herlin Christoph Rüffer und von der Avantgarde-Gruppe kommt der Moderator Dr. Marc Schumacher. Herzlich willkommen auf der Bühne 2024er Foodstage, die eben angekündigten Herren.
Ganz genau, und für jeden oder jeder, der das OMR-Festival noch nicht kennt, das ist eine der größten Digitalmessen, die wir europaweit hier haben. Und nächste Woche kommen über 67.000 Besucher nach Hamburg. Und das Vierjahreszeiten ist, glaube ich, fest in der Hand von der OMR und ausgebucht exklusiv.
Genau, und da sitzen im Nickel 9 in der Jahreszeitenbar sitzen Leute, die tagsüber irgendwie über KI-Disruption diskutieren. Und abends im Weinkeller ist da meines Wissens nach auch das OMR 100 Dinner, also wo die 100 einflussreichsten Köpfe der deutschen Digitalszene sitzen, irgendwie von einem Erik Potzowait von Scalable über eine Pamela Reif bis hin zu Heidi Klum und Philipp Westermeier und Co. natürlich. Also ein super exklusiver Zugang, gar nicht mit einem Ticket kaufbar.
Ja, aber das macht ja im Endeffekt auch eine gewisse Luxuskompetenz aus. Du schaffst es eben, solche Köpfe zu versammeln. Man trifft sich, es ist ein Netzwerken auf ganz hohem Niveau und das alles noch mit einer kulinarischen Note, die ihresgleichen sucht.
Ja, und moderne Rockstars, muss man sagen, haben halt denselben Anspruch an eine Diskretion, an die Exzellenz, wie es auch einen König hat, wenn der hier in Hamburg zu Besuch ist oder Staatsmänner aus vergangenen Jahrzehnten. Das Personal muss halt auf Augenhöhe mit denen kommunizieren, mit einem Tech-Milliardär am Ende genauso wie mit einem hanseatischen Containerunternehmer. Und das ist ja die eigentliche Kunst, die das Personal beherrscht.
Aber das nimmt man denen ja auch echt ab. Und ich musste auch sagen, der Service war ja sensationell, als wir jetzt da waren zur Kitchen Party. Super jung teilweise, aber wahnsinnig aufmerksam. Und eben, du sagtest es ja auch schon, ich finde, man darf halt sich gar nicht vorstellen, dass es da irgendwo ein bisschen verstaubt daherkommt. Es ist von einer so freundlichen und hellen Sympathie da alles drin und so perfekt eingerichtet, dass man sich ja eigentlich nur wohlfühlen kann.
Malte, wir kommen zum Schluss und würde gern nochmal zurück in die Küche an diesem Aprilabend gehen. Was nimmst du mit?
Ich nehme mit, dass es ein so leichtes wie auch ehrliches Handwerk ist, was man bis zu einer gewissen Perfektion einfach beherrschen muss, um das zu liefern, was wir da auf den Teller bekommen haben. Das nehme ich mit. Ich nehme mit, dass das Service im Endeffekt bedeutet, irgendwie zu wissen, was als nächstes kommt. Nicht, dass man erst hingehen muss, sondern das wird alles schon so antizipiert, dass man weiß, meine Güte, das hat jemand gesehen. Und das gibt dem Ganzen so eine Wohlfühlatmosphäre. Und ich glaube, das merkt man so einem ganzen Laden und den Gästen, aber eben auch den Service-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben ganz besonders an.
Was ich mitnehme, war, dass trotz der ganzen Perfektion, die ja dieses Essen braucht, dass da trotzdem immer noch eine gewisse Leichtigkeit war. Die haben ganz viel gescherzt untereinander. Also gerade am Anfang war da natürlich, kann man ja sagen, so die Hölle los, als da erstmal alle reinkamen und 170 Leute plötzlich Hunger hatten. Also da war schon eine Stunde auch echt Zunder. Aber danach hatte das so eine schöne kollegiale Leichtigkeit. Man konnte jederzeit mit den Leuten sprechen. Die haben dir auch ganz ehrlich geantwortet, ungefiltert. Und man steht da zwischen den Kochstationen, man hat irgendwie den frisch aufgeschnittenen Käse gesehen. Du hast da gesehen, wie das Team von dem Rüffer anrichtet, wie Leute einfach mal eisschleckend irgendwie in diese Küche unten reinkamen oder sich hinten eine Auster gegriffen haben. Da hast du schon gemerkt, der dritte Stern, der jetzt 2025 kam, das ist jetzt nicht der Beginn von etwas, sondern einfach am Ende die späte Bestätigung von so einer sehr hamburgischen Logik. Qualität, die sich auf ein Netzwerk stützt, die irgendwann auch belohnt wird. Kein Spektakel. hatten wir eigentlich schon diese Disziplin. Ich meine, er hat, das muss man ja auch sagen, ich hätte ja gar nicht die Geduld für. Der hat ja jetzt über ein Jahrzehnt immer wieder verfeinert, bis er diesen Stern hatte. Also es ist ja auch extrem beeindruckend, wenn man da mal drüber nachdenkt.
Ja, absolut. Und das ist eben genau dieses Maß an Perfektion, was du wahrscheinlich sonst nur im Spitzensport hast oder irgendwo in der Kunst. Das schaffen eben nicht viele. Und du sagtest es ja eingangs auch, es gibt weltweit nur etwas mehr als 150 Köche oder Köchin, die diese drei Sterne erkocht haben.
Und du hast Andreas Krolik mir auch eine ganz charmante Abschlussfrage gestellt. Da hören wir jetzt mal rein.
Und abschließend mal ganz ehrlich, was würdest du lieber nehmen? Ein perfektes Glas Wein oder einen perfekten Teller?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich liebe ja beides. Also von daher, am liebsten beides zusammen.
Siehst du wohl, Christoph, aber so geht es uns beiden doch auch.
Definitiv. Und wer jetzt bei der OMR Anfang Mai in Hamburg ist, das vier Jahreszeiten ist, gute 1,5 Kilometer, würde ich sagen, von der Messe entfernt. Der Spaziergang lohnt sich, auch ohne Dinnerreservierung.
Gehen wir nächstes Jahr wieder zur Kitchen Party.
Ich hoffe doch sehr.
Ich würde mich sehr freuen.
Danke fürs Zuhören und bis
guten
zur nächsten
Appetit.
Folge. Malte, in letzter Zeit haben wir ja viel Sterneküche gehabt. Ich habe mit einem 2-Sterne-Koch aus Hannover gesprochen, im Jante. Jetzt waren wir in einer 3-Sterne-Küche im Herlin, in einem 5-Sterne-Hotel. Was heißt das?
Das heißt, wir müssen in Sternen denken und das sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch bitte auch.
Genau. Wir bitten euch, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr unsere Themen mögt, ruhig Sterne dazulassen. Natürlich freuen wir uns am meisten über 5 Sterne, aber ihr könnt da ganz ehrlich sein. Hinterlasst gerne eine Bewertung, könnt auch was drunter schreiben, egal in welchem Podcast-Player ihr das hört, ob bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Amazon oder was auch immer der Player eurer Wahl ist.
Vielen Dank.